Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Ich bin Anne-Kathrin Mellmann und bei mir ist Christian Katzer, Geschäftsführer der internationalen Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Hallo Herr Katzer, schön, dass Sie da sind.
Hallihallo.
Ebola ist eines unserer Themen. Ebola, ein Name, der Angst auslöst, ein Virus, gegen das es wenige Mittel gibt. Die Erkrankung endet meist tödlich. Und nach mehreren Ausbrüchen in Afrika, südlich der Sahara, mit tausenden Todesopfern, ist Ebola nun zurück in der Demokratischen Republik Kongo. Und auch die Mitarbeitenden von Ärzte ohne Grenzen, die kämpfen dort gegen Ebola. Herr Katzer, was macht denn das Ebola-Virus eigentlich so gefährlich?
Das jetzige Virus, das Bundibugyo-Virus, ist ein Teil der Ebola-Familie. Es gibt da verschiedene Viren. Deswegen ist das wichtig, auseinanderzuhalten. Was es aber diesen jetzigen Virusausbruch so gefährlich macht und so einmalig, ist das Ausmaß. Also wir sehen extrem viele Fälle gleich zum Anfang. Wir sprechen jetzt schon von fast 1000 Verdachtsfällen und über 100 Toten, während vorherige Ausbrüche viel kleiner waren. Dann, dass die Region einfach aufgrund von Krieg, Bürgerkrieg, ja, einfach geopolitisch extrem umkämpft ist und die Gesundheitsversorgung in der Region extrem schlecht ist. Das ist Virus selber, da es nicht zu dem Ebola-Virus gehört, wo es Impfstoffe gibt, wo es schnelle Behandlungsmöglichkeiten gibt, wo es Diagnosemöglichkeiten gibt. Dazu gehört es nicht, sodass es die Diagnose extrem schwierig ist und es keine zugelassene Behandlung gibt und keine Impfung. Daher macht es das wirklich sehr kompliziert.
Waren Sie eigentlich überrascht, Herr Katzer, als Sie gehört haben, dass sich Ebola schon wieder ausbreitet und wieder dort?
Ja, letztendlich war das eigentlich zu erwarten, da die verschiedenen Ebola-Viren-Möglichkeiten sich in der Region wahrscheinlich in Tieren überleben und die Tiere nicht infizieren und dann irgendwann vom Tier auf den Menschen überspringt. Das haben wir bei anderen Ausbrüchen auch so dann nachverfolgen können. Von daher ist die Region leider dafür prädestiniert. Aber dann das zusammen mit dieser extrem schlechten Gesundheitsversorgung, das macht erst so einen Riesenausbruch möglich, wie wir es jetzt sehen, dass halt wochenlang nicht gemerkt wurde, dass extrem viele Menschen an einer Krankheit sterben. In anderen Ländern, wo die Gesundheitsversorgung viel besser ist, würde man es viel schneller merken und würde deshalb viel schneller einschreiten können und damit so einen massiven Ausbruch von vornherein verhindert.
Die schlechte Gesundheitsversorgung ist das eine, aber dass es immer noch keine wirksamen Medikamente gibt und keinen Impfstoff gegen diese Variante von Ebola, worauf führen Sie das zurück?
Das spielt ja einerseits zusammen, dass der Ausbruch so groß ist, dass es da nichts gibt. Es ist einfach der Weltgesundheitsorganisation und den Staaten, der Staatengemeinschaft geschuldet, weil die Länder selber, wie die Demokratische Republik Kongo, hat nicht die finanziellen Mittel, zu diesen Viren zu forschen und auch Medikamente zu testen. Das liegt in der Verantwortung zum Beispiel von der Bundesrepublik Deutschland, wo sehr wohl geforscht wurde nach dem letzten großen Westafrika-Ausbruch 2015. Da wurden dann Impfstoffe entwickelt, es wurden Medikamente entwickelt, die gut geholfen haben, Schnelltests, um diesen Ausbruch einzudämmen. Diese Forschung hat dann auch genutzt, zum Beispiel bei der Eindämmung der Covid-Pandemie. Da wurden Medikamente, die eigentlich für die Ebola-Behandlung entwickelt wurden, getestet und als für wirksam befunden und wurden dann bei der Covid-Behandlung eingesetzt, sodass durchaus da auch ein Vorteil für die Gesundheitsversorgung hier in Deutschland daraus entstehen könnte. Aber die Verantwortung von reichen Industrieländern gegenüber den Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo ist extrem groß und deswegen braucht es da einfach mehr Forschung und die wurde in den letzten Jahren extrem vernachlässigt.
Woran liegt das? Also man macht einfach viel weniger in den letzten Jahren für Länder wie Kongo.
Die Pharmaindustrie selber ist nicht daran interessiert. Ja, es ist erstmal kein Feld, wo Gewinne gemacht werden können. Deswegen müssen sich da die Staaten engagieren. Und auch da wird es immer wieder deprioritisiert, einfach weil es weit weg ist und bei Kürzungsmaßnahmen immer zuerst hinten runterfällt. Da beißt sich die Katze aber in den Schwanz irgendwann, weil wie wir jetzt sehen, gibt es diese Ausbrüche, die sind vorhersehbar. Und wenn es da eine gerechtere Forschung und eine gerechte Verteilung auch von den Medikamenten geben würde, dann würden nicht so viele Menschen leiden müssen, wie es heute passiert.
Gehen wir mal zurück in den Kongo. Also alle, die dort arbeiten, beklagen, dass sich das Virus dieses Mal rasend schnell ausbreitet. Warum eigentlich? Warum diese schnelle Ausbreitung?
Die schnelle Ausbreitung liegt vor allem daran, dass die Diagnose so schwierig ist. Es gab relativ früh den Verdacht, dass es sich um ein Ebola-Virus handeln könnte. Es wurde dann auch mit den Schnelltests getestet. Die waren aber negativ, weil die nicht auf den Bundibugyo-Virus anspringen. Und dann wurde in der falschen Annahme weitergearbeitet. Okay, das ist dann halt normale Übersterblichkeit. Also nochmal zur Veranschaulichung, dass Menschen, die in der Demokratischen Republik Kongo ins Krankenhaus gehen, die wissen, dass die Versorgung schlecht ist, dass sie dafür bezahlen müssen, dass oft Medikamente nicht da sind. Die Sterblichkeit in den Krankenhäusern ist extrem hoch. Dann fällt halt eine Viruserkrankung, die eine Sterblichkeit von 20-40% hat, zum Anfang gar nicht auf. Ich habe mal in einem Marburg-Ausbruch gearbeitet in Angola. Da war das wirklich erst nach Monaten aufgefallen, weil die Sterblichkeitsrate im Krankenhaus einfach so hoch war, dass diese Übersterblichkeit durch den Virus gar nicht aufgefallen. Was kann man sich hier nicht vorstellen? Aber wenn dann ein Test nicht anschlägt, dann wird halt normal in Anführungsstrichen weitergearbeitet und damit kann sich der Virus ausbreiten, meistens über die Gesundheitsversorger, weil sich KrankenpflegerInnen, ÄrztInnen anstecken und dann an PatientInnen den Virus weitergeben.
Die deutsche Entwicklungsministerin Rim Alabali Radovan von der SPD, die hat vor kurzem gesagt, dass sie da einen Zusammenhang sieht zwischen diesem Ebola-Ausbruch und den weltweiten Kürzungen von Geldern für die Entwicklungszusammenarbeit. Sehen Sie den eigentlich auch?
Ja, für den jetzigen Ausbruch stellen wir den nicht so klar zusammen. Aber was wir natürlich sehen, ist, dass Gelder fehlen jetzt vor Ort, um zum Beispiel die ganze Aufklärungsarbeit zu machen. Ja, also wir kennen das alles wieder aus der Pandemie. Die Menschen müssen aufgeklärt werden, die müssen verstehen, was passiert, ja, was ist jetzt in dem Fall Ebola, wie wird es übertragen, wie kann ich mich schützen? Das braucht wirklich viel Kompetenz. Da muss durch die Dörfer gefahren werden, da muss mit den Leuten gesprochen werden. Angehörige müssen aufgeklärt werden. So, das ist die eine Seite, da brauchst du viel Personal. Auf der anderen Seite brauchst du auch viel Personal für die Kontaktverfolgung. Ja, auch das kennen wir wieder hier in Deutschland aus der Pandemie. Jeder positive Fall, gerade zum Anfang, musste man ja dann aufschreiben, wen habe ich getroffen etc. Und das ist dort genauso. Wir versuchen dann vor Ort alle Menschen aufzuschreiben, die mit der erkrankten Person Kontakt hatten und würden die versuchen, jeden zweiten Tag zu besuchen, um zu gucken, ob die Menschen Unterstützung brauchen, ob sie Fieber bekommen, ob sie auch isoliert und behandelt werden müssten. Und das braucht einfach Personal. Und dafür steht gerade dem Gesundheitsministerium in der Demokratischen Republik Kongo wenig Geld zur Verfügung. Und früher hat es zum Beispiel viel USAID, also die US-Entwicklungsbehörde, finanziert. Und bei denen wurde sehr viel gekürzt. Aber auch in Deutschland wurde viel an humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe gekürzt und jetzt brauchst du letztendlich eine gute, umfassende Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation, um reagieren zu können vor Ort. Aber es braucht vor allen Dingen auch die Möglichkeit, jetzt Fachleute, die wir in Deutschland hier haben, dorthin zu schicken, um Laborkapazitäten hochzufahren, um Behandlungsmöglichkeiten zu schaffen, weil dieser Aufbruch einfach extrem groß ist und wir vor allen Dingen wissen müssen, handelt es sich um Menschen, die sich mit Ebola, mit dem Virus infiziert haben oder nicht?
Was berichten Ihnen denn Ihre Ärztinnen und Ärzte, die da vor Ort arbeiten über diese Situation? Wie kommen Sie denn damit zurecht, dass so viele andere Organisationen so wenige Mittel haben, wie auch die WHO?
Ja, letztendlich ist es so, dass es im Moment noch sehr unübersichtlich ist. Was die Kolleginnen sagen, ist, dass viele Gesundheitseinrichtungen einfach davon ausgegangen werden müssen, dass viele von den Patientinnen in den Einrichtungen Kontakte sind oder selber positiv sind. Wieder aufgrund der fehlenden Diagnosemöglichkeiten ist es gar nicht so schnell sagbar, sodass sehr vorsichtig gearbeitet werden muss, was extrem negative Auswirkungen hat für Menschen, die mit Fieber kommen oder eine andere Behandlung brauchen als gegen das Virus, weil trotzdem unter viel Schutz gearbeitet werden muss, natürlich, um das Personal zu schützen. Aber ja, ein klassischer Fall wäre eine schwangere Frau, die mit Fieber und Unterleibsschmerzen kommt und wahrscheinlich einfach Geburtskomplikationen hat. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass das Fieber auch von dem Virus kommt. Deswegen wird dann die Geburt oder ja eine chirurgische Intervention wie ein Kaiserschnitt müsste unter Hochsicherheitsmaßnahmen stattfinden. Das Personal muss extrem geschützt werden. Da könnten keine Angehörige der Frau dabei sein, was eigentlich normal wäre, zum Beispiel bei der Nachbehandlung. Und das macht es dann wieder, dass das Gesundheitssystem noch weiter geschwächt wird, dass die Leute noch mehr Vertrauen in die Gesundheitsversorgung verlieren, ja, weil da kommen dann, ja, wird die Leute, die Ebola-Virus oder den Virus haben, werden spezial behandelt und die Leute, die eigentlich eine Unterstützung brauchen, nicht. Parallel haben wir einen Masernausbruch, ja, Kinder mit viel Fieber. Wieder große Fragezeichen, wie wir da gut umgehen können. Alles das wird durch den Virusausbruch verzögert.
Es gibt auch ziemlich viele Berichte über Desinformation im Moment in der Region, in der betroffenen Region. Und die Leute gehen deswegen noch weniger gern in ärztliche Behandlung, haben Angst vor Isolation. Es gibt sogar Gerüchte über Organentnahme, dass Blut gestohlen wird und so weiter. Und Ihre Mitarbeitenden haben ja damit sicherlich auch zu tun. Also haben die Kapazitäten, dann auch gegen diese Art von Desinformation vorzugehen?
Ja, das ist extrem wichtig, weil wenn diese Desinformation überhand nehmen, dann sehen wir Übergriffe auf Gesundheitspersonal, auf Einrichtungen. Da wurden Zelte angezündet. Es gab einen Zwischenfall, wo Angehörige und ja, eine größere Menschenmenge die Herausgabe eines Leichnams gefordert haben und da mit Steinen geworfen haben. Das habe ich selber auch schon erlebt, einfach weil Desinformation immer sehr einfach zu verbreiten ist und die richtige Information dann sehr lange braucht, um bei den Menschen anzukommen. Auch deswegen braucht es viel Personal, die die Sprache sprechen, die die Kultur verstehen und die zwischen den medizinischen Maßnahmen, die wir machen müssen, Patienten isolieren, um sie zu behandeln, Kontakte nachverfolgen, Begräbnisse müssen anders stattfinden, zwischen den medizinischen Bedarf und dem Bedarf der Bevölkerung vermitteln und dann Kompromiss suchen. Und das ist gerade am Anfang von dem Ausbruch extrem schwierig, weil wir wirklich, wie gesagt, mit vielen Fällen, mit vielen Todesopfern zu tun haben und dadurch die Arbeitsbelastung extrem hoch ist. Wenn sich der Ausbruch sozusagen ein bisschen länger hinzieht und auch dieser Ausbruch wird sich länger hinziehen, dann kann da viel mehr auf die Individuen eingegangen werden und dann ist das Vertrauen noch viel stärker. Deswegen muss von Anfang an sehr klar kommuniziert werden und auch gegen diese Missinformation vorgegangen werden.
Und apropos Arbeitsbelastung, lassen Sie uns noch mal einen Blick werfen in dieses Land, in diese Demokratische Republik Kongo, ein Land, das 6-mal so groß ist wie die Bundesrepublik, mit viel wirtschaftlichem Potenzial einerseits, unter anderem wegen seiner Rohstoffe, wegen der Landwirtschaft und auch seiner Bevölkerung, die sehr jung ist, im Durchschnitt 16,7 Jahre. Zum Vergleich, in Deutschland sind die Menschen fast 45 Jahre alt. Und dann ist Kongo heute auch noch sehr stark geprägt von seiner kolonialen Vergangenheit. Die Armut ist hoch, die Strukturen schwach. Im Osten herrscht derzeit Krieg, Tausende Menschen sind auf der Flucht. Und da fragt man sich ja schon, wie können Sie denn eigentlich Ihre Ärztinnen und Ärzte, Ihre Mitarbeitenden da überhaupt arbeiten?
Letztendlich arbeiten wir da genau aus den Gründen, die Sie jetzt gerade gesagt haben. Humanitäre Hilfe funktioniert ja oder setzt immer dort an, wenn staatliche Strukturen nicht mehr in der Lage sind, ihre Bevölkerung zu unterstützen. Und der Osten des Kongos ist leider so ein Gebiet und gerade aus der kolonialen Geschichte ergibt sich das heraus, dass einfach Strukturen zerstört wurden und letztendlich wirtschaftliche Interessen, die immer heute noch vorherrschen, den Alltag der Menschen beherrschen. Es gibt sehr viele bewaffnete Gruppen, die sich halt um diese Ressourcen kämpfen, um da sich halt zu bereichern. Und Notleidend sind immer, oder die Leidenden davon sind immer die Menschen. Und deswegen arbeiten wir überhaupt dort. Und wir können aber nur arbeiten, wenn wir akzeptiert werden. Das heißt, dass wir wirklich mit allen bewaffneten Gruppen verhandeln, ganz klar darüber sprechen, was wir anbieten können, auch was nicht, um da die richtigen Erwartungen zu treffen oder falsche Erwartungen von vornherein ausschließen zu können. Und das zeigt sich dann zum Beispiel auch in den Ebola-Behandlungen. Ja, wenn die Bevölkerung eine Behandlung nicht akzeptiert, dann können wir die auch nicht anbieten, da können wir auch nicht arbeiten.
Die Arbeit in solchen extrem schwierigen Ländern, Regionen ist sozusagen eine Kernkompetenz von Ärzte ohne Grenzen. Krisen, Naturkatastrophen, Kriege, wie geht man da eigentlich vor? Also wenn es so unübersichtlich ist, so riskant, da reist man ja wohl nicht einfach los mit einem Arztkoffer.
Überhaupt nicht, sondern wir bereiten das extrem gut vor. Wir haben Leute, die sich sehr mit den Regionen auskennen. Wir sind in den meisten Regionen, in denen wir arbeiten, halt sehr gut vernetzt. Mit den bewaffneten Gruppen einfach, um immer wieder feststellen zu können, können wir arbeiten, was ist die Akzeptanz, was sind die Erwartungen. Und andersrum stellen wir immer wieder klar, dass wir halt nicht Teil des Konflikts sein wollen und werden. Ja, das ist das, was wir unter der Neutralität verstehen, ist, dass wir halt nicht Teil des Konflikts sind. Wir sind aber niemals neutral, was unsere Patientin betrifft. Wir sind immer auf der Seite unserer Patientin, werden uns immer dafür die einsetzen und auch ganz klar mit den betreffenden Verantwortlichen Missstände ansprechen. Immer erstmal mit diesen, ja, vor Ort. Wenn es da keine Änderungen gibt, dann halt auch international. Und ich glaube, daher kommt auch das Profil von Ärzte ohne Grenzen, dass wir halt medizinisch sehr professionell arbeiten, dass wir aber auch ganz klar darüber sprechen, was wir sehen. Und wir sehen gerade bei Ausbrüchen wie Ebola, dass wir da als Kompetenz angesehen werden. Wir sehen, dass die Leute sich an uns wenden, auch hier in Deutschland, und fragen, okay, was ist denn das Virus? Muss ich mir Sorgen machen? Und diese Kompetenz, die wir hier in Deutschland ausstrahlen, die strahlen wir hoffentlich auch vor Ort aus, um die Akzeptanz für unsere Arbeit zu gewinnen und damit überhaupt arbeiten zu können und dann mit dem Arztkoffer halt vor Ort ankommen können, nicht geschützt. Also wir haben keine bewaffneten Leute vor den Türen. Wir versuchen sehr zugänglich zu sein und die Behandlung, die wir anbieten, ist immer kostenlos und damit eine Akzeptanz in der Bevölkerung zu bekommen, um halt arbeiten zu können.
Und dann sind Sie auch immer sehr extrem schnell vor Ort. Ich habe das bei meiner Arbeit als Korrespondentin in Lateinamerika immer wieder erlebt. Also nach Naturkatastrophen zum Beispiel wie Hurricanes. Für mich war es da manchmal kaum möglich, in die betroffene Region zu reisen. Und wenn ich dann ankam, dann waren Ihre Leute schon längst da und an der Arbeit. Wie geht das?
Ja, also zum einen ist es diese Professionalität, die wir über die Jahre entwickelt haben. Zum anderen ist die finanzielle Unabhängigkeit, die wir durch weltweite Spenden haben, gibt uns diese Möglichkeit. Ja, also wenn jetzt Wenn wir von einem Virusausbruch in der Demokratischen Republik Kongo hören, dann haben wir zum einen erfahrenes Personal. Wir haben jetzt in den letzten Tagen mehr als 100 internationale Mitarbeitende weltweit losgeschickt, um dort zu arbeiten. Und zum anderen haben wir die finanzielle Unabhängigkeit zu sagen, ja, das ist etwas, was wir als medizinische Priorität sehen und da können wir sofort reagieren. Wir können sofort Lastwagen losschicken aus Kenia mit Chlor. Wir können Schutzmaterialien weltweit einkaufen und in die Region fliegen. Und diese finanzielle Unabhängigkeit aufgrund der Millionen SpenderInnen weltweit, die ermöglicht uns diese schnelle Arbeit.
Also Sie haben auch so eine Art Voraustrupps, die erstmal das Terrain sondieren.
Total. Also wir nennen die Notfallteams einfach. Das sind Leute, die mit uns jahrelang arbeiten. Wir schicken dann meistens ein Team von 3, 4, 5 Leuten los, die gleichzeitig gucken, okay, was ist der Bedarf? Ist es wirklich ein Bedarf für uns? Können wir da was machen? Und gleichzeitig schon erkunden, da ist immer eine logistische Person dabei. Wie würden wir da Material hinbekommen? Da ist immer eine medizinische Person dabei. Und das funktioniert alles gleichzeitig. Während wir uns ein Krankenhaus angucken, guckt schon jemand mit, ganz klar, können wir irgendwo ein Haus mieten, wo wir wohnen können? Wie kriegen wir Materialien ran? Und es wird gleichzeitig mit den Autoritäten verhandelt. Dürfen wir hier arbeiten? Werden wir hier akzeptiert?
Christian Katzer von Ärzte ohne Grenzen heute im ARD-Interview der Woche. Herr Katzer, Sie sind ja von Hause aus Bauingenieur und also Sie wissen, wie man ein Krankenhaus aufbaut, eine Gesundheitsstation. Sie haben immer das große Ganze im Blick und Sie führen auch Gespräche mit den Leuten vor Ort, mit den Verantwortlichen zum Beispiel. Wie erleben Sie das? Also wie reagieren die denn zum Beispiel, wenn es sich um Militärregimes handelt, auf so ein NGO wie Ihre?
Na, letztendlich ist es so, dass die medizinische Versorgung, die wir anbieten, sehr bekannt ist. Ja, und in vielen Regionen. Und wir ganz klar sind, wir entscheiden, was von dem Bedarf wir decken können. Wir können in den meisten Fällen nicht den gesamten Bedarf decken. Wir kümmern uns meist um die Bedürftigsten. Das sind meist Kinder, oft unter 5 Jahre, schwangere Frauen, Frauen nach der Geburt. Und als Organisation haben wir das über die Jahre gelernt. Ich bin selber seit mehr als 20 Jahren mit Ärzte ohne Grenzen unterwegs und da ergibt sich dann schon eine Erfahrung. Von daher kommen wir da schnell übereinander mit den Bedürfnissen und dem, was wir anbieten können, dass wir da arbeiten können.
Seit 20 Jahren machen Sie das schon. Warum wollten Sie eigentlich zu Ärzte ohne Grenzen?
Letztendlich, glaube ich, kommt es so ein bisschen aus meinem Bedürfnis, solidarisch zu sein. Ich bin mir schon immer sehr bewusst um die Privilegien, die ich persönlich habe, hier in Deutschland leben zu können, die Gesundheitsversorgung, die ich habe, täglich zum Bäcker gehen zu können, mir keinen Kopf machen zu müssen, früh aufzustehen und zur Arbeit oder zur Schule zu gehen und hatte von Anfang an gepaart mit so einer Abenteuerlust auch den Bedarf, das zu teilen und habe relativ schnell Ärzte ohne Grenzen gefunden und habe dann ja über die Zeit gemerkt, dass es was mich interessiert, wo ich mich einbringen kann und ja, wie in jeder anderen Organisation, je länger dort gearbeitet wird, umso mehr Kompetenz konnte ich selber entwickeln. Ich habe dann noch einen Master in Management gemacht, um halt Teams besser führen zu können, um große Organisationen besser führen zu können. Und das passt für mich heute immer noch zusammen, einfach dafür zu sorgen, dass wir hier in der Gesellschaft in Deutschland solidarisch sein können mit Menschen, die halt unverschuldet in Not gekommen sind. Und medizinische Hilfe ist da extrem wichtig.
Über Ärzte ohne Grenzen sagt man ja auch, sie sind immer die Ersten, die da sind und auch die Letzten, die gehen. Das klingt für mich nach sehr hohen Risiken. Wie können Sie die eigentlich für die Mitarbeitenden niedrig halten?
Wir sind eher die Organisation, die sich mal zurückzieht und dann eher wiederkommt. Wir haben mehr als 60.000 Menschen weltweit, die mit Ärzte ohne Grenzen arbeiten, KollegInnen von mir. Und der Schutz der Patientinnen und unserer Mitarbeitenden ist einfach absolute Priorität. Wir sehen aber in den letzten Jahren, dass das humanitäre Völkerrecht, was vor allen Dingen medizinische Mitarbeitende und Gesundheitseinrichtungen eigentlich extrem schützt, immer mehr ausgehöhlt wird. Wir sehen in vielen Konflikten, dass Gesundheitseinrichtungen gezielt angegriffen werden und Mitarbeitende gezielt getötet werden, Krankenwagen angegriffen werden. Diese Aushöhlung des internationalen Völkerrechts beobachten wir natürlich mit großer Sorge, weil das ist einer der, ich sag's mal, Schutzschilde, die wir eigentlich haben und setzen uns dafür sehr ein, dass es weiter funktioniert, weil wir sonst in vielen Konflikten nicht mehr arbeiten könnten.
Und das schafft ja auch, kann ich mir vorstellen, sehr belastende Situationen für Ihre Mitarbeitenden. Was machen Sie damit? Also wie wird da vorgesorgt oder nachgesorgt?
Ja, wir haben eine professionelle Betreuung von allen Mitarbeitenden. Es gibt in jedem Land eine Hotline, wo angerufen werden kann. Wir haben eine psychologische Supervision für viele Projekte, wo wir zum Beispiel für unsere Kolleginnen in Jemen jemanden in Amman angestellt haben, die Person, die regelmäßig dann in den Jemen reist, um vor Ort über psychologische Belastung zu sprechen. Für die internationalen Mitarbeitenden gibt es auch noch die Vor- und Nachbetreuung, da wir einfach wissen, dass es ja für viele Mitarbeitende sehr schwer ist, in den Kontexten zu arbeiten, auch weil der Bedarf oft viel größer ist als das, was wir anbieten können. Und dazu kommt noch, dass viele von den nichtmedizinischen KollegInnen ja zum ersten Mal mit schwerer Krankheit und Tod zu tun haben, was bei den medizinischen KollegInnen ja aufgrund der Ausbildung oft nicht so der Fall ist. Ja, dieses Abwägen, was können wir machen, wen können wir behandeln und wen nicht, dieses Triage-System, das wir auch in der Pandemie gesehen haben, das wir in jedem Krankenhaus sehen, das ist herausfordernd. Und Gespräche in den Teams sind etwas, was wir sehr anregen, weil wir auch wissen, dass das Peer-to-Peer, ja, Person zu Person unter KollegInnen einfach gut funktioniert, um loszulassen, um über Sachen zu sprechen. Heute ist mir das passiert, das war wirklich schrecklich. Und da einfach ein empathisches Mitgefühl zu bekommen, wissen wir, dass es total hilfreich ist für die einzelnen KollegInnen.
Ja, und das ist ja auch Triage ganz oft unter völlig anderen Bedingungen, als wir uns das hier in Deutschland vorstellen können. Ja, wenn jetzt zum Beispiel nicht genug Mittel zur Verfügung stehen oder wenn der Beschuss andauert und auch die Helfer selbst da ins Visier geraten. Also platzt einem da nicht manchmal auch einfach der Kragen?
Absolut. Und das meine ich damit, dass dadurch sind die Teams vor Ort extrem wichtig. Es ist extrem wichtig, dass wir auch immer wieder Kollegen haben, die sagen, hey, heute mach mal eine Pause. Du siehst nicht gut aus oder ja, dann wenn dann jemand ja, das geht doch gar nicht, ich brauche jetzt unbedingt dieses Medikament und wir haben das nicht, weil, keine Ahnung, Versorgungsweg abgeschnitten ist, dann, dass es besprochen wird, dass sowas nicht unter den Tisch fällt, ja, dass wir die Missstände aussprechen und dann auch wieder hier darüber sprechen, ja, weil das ist genau das, weil letztendlich fehlen die Medikamente oder die Diagnosemöglichkeiten ja den Patientinnen. Dass wir dann hier darüber sprechen, ist halt extrem wichtig, um darauf zu zeigen, es gibt Menschen auf dieser Welt, die einfach keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, obwohl das eigentlich ein Recht eines jeden Menschen ist.
Ja, die Missstände ansprechen und aussprechen, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Also Sie sind ja als humanitäre NGO unparteiisch, unabhängig, politisch neutral. Aber wo verlaufen da eigentlich die Grenzen? Also wann und wo äußern Sie dann doch auch Kritik gegenüber Verantwortlichen, politisch Verantwortlichen?
Na, wenn es zum Wohl oder gegen das Wohl unserer Patienten ist, dann werden wir halt laut. Und unabhängig halt aufgrund der finanziellen Unabhängigkeit, die wir haben. Und das Neutrale kommt wirklich aus dem humanitären Völkerrecht, dass wir halt nicht als Kriegspartei dastehen wollen und auch nicht gesehen werden wollen. Aber wir sind immer auf der Seite unserer Patientinnen und werden für die Stimme erheben und über das sprechen, was wir sehen und was wir hören.
Sie hören das ARD-Interview der Woche mit dem Chef von Ärzte ohne Grenzen, Christian Katzer. Ärzte ohne Grenzen, ist es auch wichtig, auf vergessene Krisenländer aufmerksam zu machen? Die Organisation ist ja mit ihrem medizinischen Personal fast überall in der Welt unterwegs. Und Zweck ungebundene Spenden, also solche, die nicht nur für eine bestimmte Region gedacht sind, die machen das möglich, auch dahin zu gehen, wo kaum jemand hinschaut. Einige dieser Länder, Herr Katzer, kennen Sie aus eigener Anschauung. In welchen waren Sie schon im Einsatz?
Letztendlich habe ich in vielen Krisenregionen dieser Welt gearbeitet. In Afghanistan, in Somalia. Ich war in mehreren Ebola-Ausbrüchen wie in Uganda, in einem Marburg-Ausbruch in Angola und habe dann später als Leiter der Projektabteilung in Berlin die Einsätze in Simbabwe, in Eswatini, aber auch im Tschad und der Zentralafrikanischen Republik und in Jemen geleitet. Also das sind alles Länder, die ich besucht habe, in denen ich gearbeitet habe. Für uns sind diese Krisen natürlich nicht vergessen, sondern wir wissen sehr gut um diese und versuchen aber das fehlende mediale Aufmerksamkeit teilweise dorthin zu lenken, einfach um das Wissen aufzuweiten, dass dort Menschen sind, die Unterstützung brauchen und die unsere finanzielle Unterstützung brauchen, der SpenderInnen hier aus Deutschland und letztendlich die medizinische Versorgung durch Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen.
Wie entwickeln sich denn eigentlich die Spenden angesichts einer schwierigen wirtschaftlichen Lage in Deutschland?
Also letztendlich sind wir positiv beeindruckt von der Unterstützung, die wir bekommen haben. Im letzten Jahr haben mehr als 750.000 Menschen Ärzte ohne Grenzen finanziell in Deutschland unterstützt. Das ermöglicht eine sehr unabhängige Arbeit. Wenn wir jetzt nochmal zurück zum Ebola gucken, wir hören von dem Ausbruch und sind innerhalb von 24 Stunden mit Teams unterwegs. Wir haben das Geld, wir müssen da nicht irgendwie nachfragen, sondern die Priorität ist ganz klar und wir können losgehen und dann groß angelegte Notfalloperationen einleiten, ohne da uns jetzt irgendwie Rückhalt holen zu müssen. Und das ist natürlich extrem wichtig und komfortabel und vielen Dank dafür.
Und wohin würden Sie, Herr Katzer, im Moment am allerliebsten gehen, um zu helfen, wenn Sie könnten?
Ja, ich glaube, mich würde es schon im Moment in die Demokratische Republik Kongo ziehen, einfach weil ich weiß, dass ich Erfahrung mit einem Virus habe, der ähnlich ist, dass ich Kolleginnen vor Ort gut unterstützen kann, auch emotional über das, was wir gesprochen haben. Ja, deswegen würde es dahin ziehen. Andersrum ist mein Gedanke natürlich oft bei Kolleginnen in der Zentralafrikanischen Republik, wo sehr wenig drüber gesprochen wird, wo der Bedarf enorm groß ist und viele von meinen Kolleginnen unter extrem schwierigen auch Sicherheitsbedingungen arbeiten müssen.
Dankeschön. Dankeschön, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für das Interview.
Wenn ihr die Nachrichten verfolgt, fragt ihr euch manchmal auch, was das alles mit euch zu tun hat? Ich bin Magdalena Bienert und ich habe da einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen stellt sich genau nämlich diese Frage. Jeden Morgen sprechen wir über die Nachrichtenthemen, die bei euch gerade eine Rolle spielen. Was kann man tun gegen die zunehmende Gewalt gegen Polizei oder Rettungsdienste? Darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu gucken, ob sie wirklich krank sind? Und kann man mit den Bonus-Apps der Supermärkte tatsächlich Geld sparen? Zu allen Themen hört ihr immer Stimmen von Betroffenen, also von Menschen, die im Alltag mit diesem Thema zu tun haben. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Hört rein in eure Infos für den Tag, in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.